Herzlich willkommen bei The Monday Talks, Gespräche unter FreundInnen. Ich bin Alina und ich spreche jede Woche mit verschiedenen GästInnen über feministische Themen und alles, was uns im Moment so bewegt.
Heute mit dabei ist Mike Gudermann. Mike ist here to help, als internetschwuler bester Freund, dessen feministische Takes nicht nur sehr bereichern, sondern auch einfach sehr lustig sind und immer mit der nötigen Portion cis-hetero-Männerhass. Mike zeigt Männern, wie man richtig mit Frauen spricht. Einerseits auf Social Media, aber bald auch als Buch. Das könnt ihr auch jetzt schon vorbestellen. Männers, ein Gespräch mit deinem schwulen besten Freund. Ich habe euch alles in den Shownotes verlinkt. Wir sprechen heute über Mikes Arbeit auf Social Media, seine Perspektive als queerer Mann auf Feminismus und warum sich auch mehr Männer einbringen sollten. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
Oh, ich freue mich so riesig, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir so eine Ehre und ich fangirle hier ehrlich gesagt ein bisschen, dass ich bei dir sein darf.
Das liebe ich an unserer Arbeit, weil man einfach so Fan voneinander ist und dann freut man sich, wenn man sich so austauschen kann.
Total.
Ich habe auch gerade schon im Vorgespräch gesagt, ich freue mich sehr, sehr auf das Gespräch heute, weil es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir darüber sprechen, ob und wie sich Männer in den Feminismus einbringen sollten. Ich kann kurz schon zusammenfassen, mein Take dazu ist, ja, auf jeden Fall. Wir brauchen Männer.
Absolut.
Feminismus. Und aber auch noch zur Einordnung, wir hassen Männer gar nicht wirklich. Es wird uns immer vorgeworfen.
Wir stehen leider sogar auf sie. Also teilweise. Es ist immer so witzig, wenn Leute mir sagen, ja, Sexualitäten, wenn ich mir die aussuchen könnte, wie dumm bin ich denn gewesen, schwul zu werden und auf Männer zu stehen. Ich hätte einiges erspart. Also es ist leider dieses, das Verhalten von Männern hassen, aber trotzdem ist da diese erotische Faszination, die man ja auch nicht immer wegdiskutieren kann, finde ich immer, bei mir zumindest.
Und man muss auch sagen, Männer als Konzept und vor allem die Cis-Hetero-Männer als Konzept, nicht so ein Riesenfan, das heißt aber nicht, dass alle einzelnen Männer auch so sind, aber dieses Konstrukt, was das Patriarchat aufrechterhält, davon sind wir keine Fans.
Absolut nicht, nee, das stimmt.
Aber gehen wir auch direkt rein. Ich finde ja, Feminismus geht uns wirklich alle an. Geschlechterübergreifend. Alle leiden unter dem Patriarchat. Dennoch, Männer, die Frauen nicht respektieren, die hören Frauen auch nicht zu. Da kann ich sagen, was ich will. Da kann ich noch so viel feministische Aufklärungsarbeit machen. Jemand, der keinen Respekt vor Frauen hat, der wird sich das niemals anhören. Und darum ist es eben so wichtig, dass sie es von einem anderen Mann hören. Und da wollte ich fragen, was hat dich dazu gebracht, mit der feministischen Aufklärungsarbeit anzufangen?
Mhm. Okay, wie weit darf ich ausholen? Wie viel Zeit haben wir?
Soweit du willst.
Weil ich würde gerne noch einen Schritt vorher gehen, weil lustigerweise habe ich mir super viele Gedanken in meinem Leben über meine eigene Identität gemacht. Und ich sage immer der Einfachheit halber, weil das für die Leute leichter verständlich ist, dass ich schwul bin. Aber eigentlich sehe ich mich eher so ein bisschen dazwischen. Also ich habe eine ganz schöne Anekdote dazu, die erzählt meine Mutter auch immer sehr gerne. Und zwar mit 5 Jahren, als ich zur Schuleingangsuntersuchung musste, da hat meine Ärztin mich damals gefragt, Mike, was möchtest du denn mal werden, wenn du groß bist? Und meine Antwort war, eine Frau.
Oh.
Und ich finde das heute aus meiner heutigen Sicht so faszinierend, weil das ist so diese kindliche Naivität und Offenheit so nach dem Motto, ja, also eigentlich wäre ich ja lieber eine Frau, deswegen stelle ich mir das einfach mal für meine Zukunft vor. Und dass dann erst wirklich die Gesellschaft mich dann dahin gebracht hat, dass das ja gar nicht ist, du bist ein Mann und sowas alles. Und ich habe wirklich eine ganz lange Zeit in meinem Leben total mit meiner Identität gestruggelt. Und ich habe mir immer versucht, meine Inseln zu finden oder meine eigene Schublade, wo ich irgendwie reinpasse. Ich bin dann in der Grundschule zum ersten Mal über dieses Wort schwul gestolpert und dann dachte ich, okay, also ich bin ja anscheinend ein biologischer Mann, aber Frauen interessieren mich jetzt auf dieser erotischen Ebene nicht, also muss ich ja anscheinend schwul sein. Und dann habe ich mich mit dem Begriff beschäftigt und dann habe ich, oh Gott, alle Schwulen kriegen immer eine Krise, wenn man sowas sagt, aber dann habe ich so gedacht, okay, es muss ja dann sein, dass einer in der schwulen Beziehung der Mann und einer der Frau ist, weil ich habe mich ja als schwul dann identifiziert, aber wollte eigentlich immer eher so die Frau sein und so diesen weiblichen Part übernehmen und habe dann auch sehr viel mir von diesen ganzen typisch weiblichen Eigenschaften von der Gesellschaft, die uns da aufgedrängt werden, angeeignet. Ich habe mir mein ganzes Leben immer die Beine rasiert, habe immer so die Haushaltsarbeit übernommen und sowas alles. Also um mich selbst mehr als das zu fühlen, wie ich mich selber immer mehr identifiziert habe eigentlich. Und als ich dann erwachsen wurde und so ins Dating kam, habe ich immer gemerkt, okay, das kommt bei Schwulen irgendwie gar nicht so gut an. Und da wurde es immer gesagt nach dem Motto, was ja auch richtig ist, ich bin schwul, ich will einen Mann daten. Da könnten wir jetzt auch nochmal darüber daten, was macht denn eigentlich ein Mann aus? Weil viele Schwule sind natürlich da auch in diesen heteronormativen Normen gefangen, dass sie eigentlich diesen klassischen maskulinen Mann verkörpern wollen und so. Und long story short, um nicht direkt hier am Anfang einen ewig langen Monolog zu halten, habe ich dann, also ich war auch mal bei einem Psychologen, der sich auf transidente Menschen spezialisiert hat, weil ich immer dachte, ich bin irgendwie im falschen Körper. Und ich glaube das zum Teil auch. Also ich sage immer so, wenn eine Fee heute zu mir kommen würde und sagen würde, Mike, du darfst dir aussuchen, was möchtest du gerne für ein Geschlecht sein, dann sage ich immer, ich würde mir eher wünschen, eine Frau zu sein. Aber mein Leidensdruck in meinem Leben war nie so groß, dass ich mich dazu entschieden habe, körperangleichende Sachen da zu machen, um dem entgegenzukommen. Unter anderem auch, und das kann man jetzt, weiß ich nicht, ob man das verwerflich finden kann, aber weil Transidentität natürlich von unserer Gesellschaft unfassbar stigmatisiert ist. Also queer sein ist ja schon in Anführungszeichen schlimm für die Gesellschaft, für die heteronormative Gesellschaft, aber trans ist ja wirklich nochmal eine der am meisten diskriminierten Kategorien davon. Und für mich war dann immer so diese Abwägung, okay, versuche ich mich da mehr wie ich selbst zu fühlen und wo wäre mein Leidensdruck größer, so dass ich dann hinterher zu der Entscheidung gekommen bin, die natürlich auch sehr privilegiert ist und wodurch ich natürlich auch mehr Privilegien habe und als Mann gelesen werde, dass ich sage, okay, ich kann in meinem Körper bleiben, ohne groß was angleichen zu lassen und ich sag nach außen oder der Einfachheit halber, weil für viele Leute ist es ja auch sonst zu kompliziert. Ich bin schwul und ich komme damit auch total gut klar. Aber so tief in meinem Inneren sehe ich mich immer doch eher mehr als Frau, wenn das Sinn macht, was ich sage. Deswegen finde ich, um wieder den Bogen zurück zu deiner Frage zu schließen, sehe ich mich da nochmal als so eine Sonderrolle. Also ja, ich werde von außen auf jeden Fall als Mann gelesen und habe dadurch auch auf jeden Fall noch Privilegien und genieße die auch, wenn ich jetzt als sehr weiblicher Mann gelesen werde. Ja, genau, das als Einordnung. Jetzt habe ich aber den Bogen zu deiner Frage vergessen. Die Frage war Männer im Feminismus.
Ja, was dich dazu gebracht hat, mit der feministischen Aufklärungsarbeit anzufangen. Aber ich finde es trotzdem richtig wichtig, dass du diese Einordnung gemacht hast. Vielen Dank auch, dass du das mit uns so teilst. Ist tatsächlich ja also eine absolut valide Überlegung. Also Transmenschen haben es in der Gesellschaft unfassbar schwierig. Und dass das ein Faktor ist, den man mit berücksichtigt, verstehe ich absolut. Also
ich habe mich lustigerweise auch jetzt erst für das Buch damit nochmal sehr intensiv auseinandergesetzt, weil und auch mit der Frage, weil es gibt ja, ich will das gar nicht beurteilen, aber es gibt ja auch sehr viel Kritik an Männern im Feminismus, dass man sagt, okay, Männer sollen auf gar keinen Fall die erste Reihe einnehmen, gehe ich auch total mit, aber die Frage allgemein, braucht es Männer im Feminismus, ja oder nein, wird ja kontrovers auch auf jeden Fall diskutiert. Und diese Frage habe ich mir dann auch immer selbst gestellt. Und ich war dann teilweise auch an dem Punkt, dass ich gedacht habe, okay, darf ich diese Arbeit, die ich mache, überhaupt machen? Und nehme ich irgendwelchen Leuten den Platz weg? Oder darf ich damit überhaupt Geld verdienen oder nicht? Das waren alles so Gedanken, die ich mir gemacht habe. Aber ich für mich bin auch mit der Reflexion von Freundinnen darauf gekommen und da interessiert mich deine Meinung auch sehr. Deswegen musst du mir gleich unbedingt noch verraten. Ich sehe mich inzwischen als so eine Art Bindeglied, weil wir leben nun mal alle im Patriarchat und wir sind darin aufgewachsen, haben das alles übernommen. Und es gibt ja auch sehr viele Frauen, die durchaus sehr ablehnend gegenüber Feminismus sind und sich, klingt immer so nach Mansplaining. Deswegen versuche ich ja meine Videos extra immer an Männer zu richten. Aber ich sehe auch, dass mir ein Großteil Frauen folgt, die sich noch nicht so intensiv auch mit vielen Themen beschäftigt haben und die meine Art des Humors und natürlich auch, dass ich als Mann gelesen werde, für sie auch ein Einstieg in feministische Themen sein kann, den vielleicht eine Frau leider, absolut leider, da nicht geschafft hätte. Und deswegen sehe ich mich immer so als Bindeglied dazwischen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, stimme ich dir auch 100% zu. Ich glaube, das ist total wichtig. Also erstmal, ich wünschte mir, jeder Mensch auf der Welt wäre Feministin.
Absolut.
Es gibt gar keinen Grund, das nicht zu sein. Und es ist nun mal, genau wie du sagst, wir leben im Patriarchat. Und da sind nun mal Frauen unterdrückt. Aber ja generell, auch da gibt es ja Abstufungen. Also ich als weiße Cis-Frau werde auch sehr wenig diskriminiert. Und ich finde, es ist immer total wichtig, dass man sich seine Privilegien da auch zunutze macht, gerade auch auf Social Media. Weil natürlich ist es so, man hört dir dann eher zu. Also man hört auch mir als weißer Frau eher zu. Das muss man auch sagen. Also es gibt auch viele Women of Color, die ähnliche Themen besprechen wie ich. Und ich sehe das an der Reichweite. Das macht einen großen Unterschied. Und
absolut.
Ich finde, es ist wichtig, dass man das nutzt, dass man sich dessen auch bewusst ist. Ich verstehe auch total deinen Punkt, Männer sollten da nicht in der ersten Reihe stehen. Das sehe ich auch so, aber ich glaube, auch da gibt es wieder Abstufungen. Also tatsächlich glaube ich auch, dass da jetzt gar nicht dein Account gemeint ist. Aber tatsächlich sind Menschen wie du dann diejenigen, die sich dann am ehesten Gedanken
angesprochen
machen.
Angesprochen fühlen, ja schlimm, ne?
Weil ich, also ich bin seit 10 Jahren auf feministischen Demos und ich finde das wichtig, dass da alle mitgehen. Wenn immer nur Frauen da demonstrieren, dann führt uns das nirgendwo hin. Auch vor allem, wenn es gibt auch Demos, wo zum Beispiel Männer nicht erlaubt sind. Meiner Erfahrung nach führt das oft zu sehr viel Transfeindlichkeit. Mhm. Weil woran willst du das Geschlecht festmachen? Und ich war schon auf vielen feministischen Demos, wo man wieder gehen musste, weil einfach so viel Transfeindlichkeit da zu beobachten war. Und leider geht das sehr oft einher mit diesem tatsächlichen Männerhass. Also gar nicht, wenn wir das so als Joke sagen, sondern halt wirklich, wo der Mann als der Feind gesehen wird. Und da denke ich oft, das hatte damals auch seine Berechtigung. Ich verstehe das. Also als ich noch bei Women's Aid gearbeitet habe, neulich Gewalt-NGO in England, da waren viele auch Feministinnen einer anderen Generation. Ja, also so 20 Jahre älter als wir. Und wenn die davon erzählt haben, das war eine andere Zeit. Also die sind wirklich, wenn da Frauen angerufen haben oder im Freundeskreis waren und die sind aus einer häuslichen Gewaltbeziehung nicht wieder rausgekommen, die konnten wirklich nicht gehen. Also die sind da echt mit so einem kleinen Minivan angekommen, Baseballschlägern, und haben die Frau da aus der Wohnung geholt, weil es keinen anderen Weg gab. Und das waren andere Zeiten. Es ist mittlerweile auch total schwierig zu gehen, aber es gibt nochmal andere Anlaufstellen und Möglichkeiten. Ich verstehe aber, woher da dieses krasse Feindbild Mann entstanden ist. Nur von allem, was ich jetzt beobachte, geht das wirklich fast immer mit Transfeindlichkeit einher. Also das beste Beispiel dafür ist J.K. Rowling. Sie ist für mich genau diese Feministin dieser Generation oder Feministin in Anführungsstrichen, die ich da sehe. Darum glaube ich, je mehr wir uns davon freimachen, dass es überhaupt Geschlechter geben darf, die mehr oder weniger feministisch sein dürfen, desto besser für den Feminismus. Dass wir dann aber sagen, Männer sollten sich nicht in die erste Reihe stellen, verstehe ich auch, dass es daher kommt, weil bei jeder Demo, sobald Männer da sind, sind die in der ersten Reihe. Auf jedem Pressebild siehst du dann nur diese Männer, die eigentlich sonst nichts damit machen, außer jetzt auf diese Demo gegangen zu sein, wo sie vielleicht auch nur von ihrer Partnerin hingeschleppt wurden und sonst sich mit den Inhalten auch nicht auseinandergesetzt haben.
Total.
Daher kommt das. Ne? Wir sehen auch auf Social Media, auch gerade in unserer Bubble, man sieht Menschen und vor allem auch cis-hetero Männer, die mit diesem Thema irgendwie viral gegangen sind. Zufällig. Die gemerkt haben, oh, das klickt sich total gut. Ich kriege da jetzt schnell Reichweite. Und sonst aber sich damit gar nicht, also in ihrem Privatleben sicher, sich damit gar nicht auseinandersetzen.
Aber ich finde, denen sieht man es auch immer an, oder?
Ja. Den sieht man es.
Total. Ich finde, man merkt immer, ob die Leute die Aussage wirklich so meinen oder ob die jetzt einfach nur irgendwas nachplappern, was sie aufgeschnappt haben oder merken, okay, das eine hat sich jetzt gut geklickt und deswegen gehe ich nochmal weiter auf das Thema irgendwie ein. Und ich bin ja felsenfest davon überzeugt, früher oder später exposen sich solche Leute immer selbst. Und wenn man ein bisschen genauer drauf schaut, dann sieht man das auch relativ, finde ich.
Finde ich auch. Bei ein paar ist es auch schon passiert. Also Doc Rascher ist zum Beispiel so ein Beispiel.
Oh ja, das ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Ich war immer, als ich ihn gesehen habe, seine Videos, er hat ja dann immer so klassische Statements gemacht und auch wirklich so the bare minimum, dass man den Beipackzettel von der Pille hinlegt und sagt, oh mein Gott, das hat ja ganz krass viele Nebenwirkungen. Ach Sach. Wirklich, ist das so? Und das hat dann aber irgendwie auf TikTok 1 Million Aufrufe oder so und bekommt ganz viel Applaus, so ja, endlich sagt's mal einer, wohlbemerkt. Ja. Und ich finde, bei ihm war es gerade so schlimm, weil, also er ist Beauty Dog und lebt eigentlich davon, also mit feministischen Themen sich eine Reichweite aufzubauen und fadenscheinig Frauen zu empowern, um sie dann gleichzeitig als Kundin in eine Schönheitsklinik zu bekommen und dann Videos zu machen wie hier, du kannst dir deine Augenringe weglasern lassen und wenn du noch ein bisschen Botox und Hyaluron dir spritzen lässt, dann bist du noch mehr du selbst. Und wirklich, ich habe das gesehen und ich war immer so wütend über diese Videos, aber ich war mir ganz sicher, irgendwann knallt es und ist ja dann auch geknallt. Also alles mutmaßlich natürlich, was ich jetzt sage, aber seine Ex-Freundin jetzt hat sich ja dann auch geäußert und hat gesagt, dass sie ihm diese Texte für seine Videos vorgegeben hat und er muss ja dann auch mutmaßlich mit Patientinnen geschlafen haben, was alles so komplett wild ist und sie betrogen haben und so. Und ich denke mir immer nur, boah, also wie kann man sich hinstellen, mit solchen Themen sich die Reichweite holen, die Leute damit in eine Beauty-Klinik holen, um Werbung für Behandlungen zu machen und gleichzeitig hinterm Rücken noch die Freundin betrügen mit anderen Patientinnen, mutmaßlich. Also ich find's komplett wild.
Es ist komplett wild. Und ich finde, dadurch, dass man sich selber dann auch so als Feministin labelt, ist die Fallhöhe auch größer, weil du überhaupt dich erst in diese Kreise bringst. Also ein Doc Raffer wäre wahrscheinlich gar nicht in unserer kleinen feministischen heilen Welt gewesen, wenn er nicht diese Takes gehabt hätte. Und das beobachten wir auch bei Frauen, die sich Feministin nennen und dann absolut unfeministisch handeln, dass irgendwann fliegt dir das um die Ohren und es wäre dir nicht so sehr um die Ohren geflogen, wenn du dich nie, weil das Verhalten war immer unfeministisch. Also wer sich zum Beispiel, wer privat mit Tätern abhängt, das ist unfeministisch. Da kannst du noch so oft sagen, du bist eine Feministin. Wir sind nicht mit Vergewaltigern befreundet. Punkt aus.
Absolut.
Also da sollte es überhaupt keine Diskussion geben, aber du dadurch, dass du immer wieder sagst, ich bin Feministin, bringt dich das natürlich in eine ganz neue Bubble, die diese Kritik auch sieht. Wenn du nur in der Bubble gewesen bist, wo andere auch mit Vergewaltigern befreundet sind, dann wäre es vielleicht nicht so schlimm gewesen. Dann würden sie Leute nicht so hart verurteilen. Die feministische Welt ja, aber da wärst du da nicht drin gewesen. Und ich glaube schon, viele unterschätzen das auch. Man kann, also Feminismus zu leben, ist nicht so leicht, wie es halt einfach nur zu sagen.
Absolut. Und ich finde auch, es gibt da immer eine gewisse Range. Also machen wir uns nichts vor, wir sind alle nicht perfekt. Wir leben alle in einer schlechten Welt im Patriarchat und deswegen, wir können gar nicht alle unsere Handlungen perfekt machen. Ich merke das auch immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dich in einem Thema sehr aktivistisch äußerst und da auch eine Haltung beziehst und dann wird von dir erwartet, dass du in allen Bereichen wirklich perfekt bist. Ich merke das zum Beispiel immer bei meinen Backvideos und es ist krass, wie das auch beeinflusst, weil vorweg, ich verfall schon in eine Rechtfertigungshaltung. Ich bin seit 20 Jahren Vegetarier und habe auch sehr lange Zeit sehr vegan gelebt und bin jetzt so, ich ernähre mich zum größten Teil pflanzlich, aber nicht zu 100%. Und sobald auch nur ein Ei oder sonst was in einem Backvideo von mir zu sehen ist, habe ich eine Flut an Kommentaren. Ich dachte, du bist vegan und wie kann das denn sein? Und es wird ja dann noch viel mehr Perfektion einfach von dir erwartet, dass du eigentlich, wenn du dich aktivistisch in einem Bereich einsetzt, dass du eigentlich überall perfekt bist, weil die Leute ja auch sehr viel in dich hinein interpretieren, in Sachen, die sie nicht explizit von dir wissen. Und ich finde, wir sind, können nun mal alle nicht perfekt sein und das, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel, wir sind noch mit Vergewaltigern befreundet oder so. Ich finde, das ist so eine komplette Red Flag-Linie. Es gibt einfach Sachen, die sind komplette Red Flags. Da gibt es keine Diskussion, Punkt, Ende, aus, fertig. Und dann gibt es davor, finde ich, noch so einen Graubereich, in dem ich persönlich akzeptieren kann, dass ich sage, manche Menschen sind einfach noch nicht so weit, manche Menschen haben nicht in allen Bereichen ein Wissen dazu oder haben auch teilweise, ist es ja auch eine Sache von Privilegien. Teilweise kann man sich das nicht leisten. Natürlich ist es scheiße, bei Temu zu bestellen oder so, aber es gibt nun mal auch Menschen, die auf günstige Sachen angewiesen sind dann. Und ich finde, wie gesagt, es gibt Sachen wie das, was du erzählt hast, da komplette Red Flag, aber in dieser schlechten Welt, in der wir leben, können wir nicht von Leuten erwarten, dass sie in allen Bereichen einfach perfekt sind, immer, was ist denn auch immer feministisches Handeln und alles wirklich berücksichtigen, weil, also das versuche ich immer zu sagen, du kannst mir jede Person auf diesem Planeten geben und wenn ich durch den Alltag mit ihr gehe, dann finde ich 1000 Sachen, die auf egal welche Art problematisch sind. Es gibt im Kapitalismus keine Firmen, es gibt nur schlecht und schlechter. Und bei manchen wissen was mehr, bei manchen wissen was weniger, manche versuchen es, aber am Ende leben wir alle in diesem System. Und das Wichtigste ist, finde ich, seine Stimme laut zu machen und für einen Wechsel zu kämpfen, als immer Leute für alles zu shamen, was irgendwie nicht hundertprozentig richtig läuft, finde ich.
Also mir fällt gleich der Kopf ab, weil ich so nicken muss. Ich stimme dir so zu, weil also tatsächlich, es gibt Themen, die sind schwarz und weiß. Da gibt es keinen Graubereich. Mhm. Aber das Zweite, was du sagst, ich fühle das so krass. Also als du gesagt hast, mit dem, dadurch, dass man für ein Thema steht, muss man für alles stehen, habe ich auch direkt ans Thema Vegansein gedacht. Also ja. Weil dazu kriege ich auch viele Kommentare. Ich bin nämlich auch nicht vegan. Ich war das mal. Aber ich habe die Glutenunverträglichkeit, ich habe die Fruktoseunverträglichkeit. Ich kann schon, und durch die Endometriose sollte ich auch nicht so viel Soja essen. Das heißt, ich kann schon keine Haferprodukte essen, kein Soja. Ich mag einfach keinen Kokos. Es ist total schwierig für mich, vegan zu leben. Ich ernähre mich so pflanzlich, es geht, aber alles geht nicht.
Veganismus ist jetzt ja einfach nur ein Beispiel. Es gibt ja super viele Sachen. Du sollst nicht bei Amazon bestellen, aber eigentlich bei Thalia auch nicht. Und jede Kleidung, die wir gekauft haben, selbst wenn sie nicht von H&M oder sonst was ist, ist mit Sicherheit nicht aus sonderlich guten Bedingungen gekommen, außer man legt da jetzt extrem viel Wert drauf. Und all diese einzelnen Punkte sind super wichtig, darauf hinzuweisen, aufmerksam zu machen. Aber ich glaube, wenn wir von den Leuten zu viel Perfektionismus erwarten, dann verliert man sie irgendwann. Ist ein random Beispiel. Ich weiß nicht, ob du zufälligerweise Wicked gesehen hast, ja. Die Verfilmung. Und am Ende, Spoiler, gibt es ja diesen Moment, dass Elphaba, also die Protagonistin, die ja wirklich immer versucht, gut zu sein und sich für eine bessere Welt einzusetzen, dass sie dann irgendwann sagt, oh, im Deutschen heißt der Song Gutes tun muss man büßen, weil sie nie das erreichen kann. Und dann sagt sie im Grunde, okay, wenn ihr alle in mir die böse Hexe seht, dann bin ich halt die böse Hexe, weil das ist ja so ein bisschen die Welt, in der wir leben. Dass alles immer schlecht gemacht wird, dass du das dann, ich habe Angst davor, so trifft es vielleicht am besten, dass wenn Leute dann irgendwann sagen, okay, ich kann es anscheinend nicht richtig machen, dann mache ich es halt einfach falsch, dann stempelt mich halt als Arschloch ab, dann bin ich halt schlecht, aber dann kann ich ja mein privilegiertes Leben führen und auf alles scheißen. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Einstellung von Fritze Merz und der AfD und sonst was, die dann dieses Angebot machen, was ja verführerisch, aber absolut schrecklich ist. Und nach dem Motto, hey, wenn du einmal auf unserer Seite bist, dann kannst du richtig scheiße dich verhalten und über alle Grenzen gehen. Und du bist ja dann sowieso abgestempelt. Wir erwarten ja gar nichts anderes von dir. Und ich hoffe,
das glaube ich auch. Ja, also ich glaube auch so dieselben Leute, die mir Nachrichten schreiben, weil ich Plastik benutzt habe. Also einmal hatte ich einen Plastik-Matcha-Becher und wow, da waren die Leute sauer. Aber da denke ich auch immer, das sind dieselben Leute, die auch anderen Accounts folgen, die dann für H&M Werbung machen, die für Amazon Werbung machen. Also wir haben ja zum Beispiel auch sehr ausgesuchte Kooperationen. Wir sagen sehr viel ab.
Mhm, ja.
Und weil es zum Beispiel nicht fair produziert wurde. Ich mache zum Beispiel auch keine Werbung für Produkte, die nicht vegan sind, obwohl ich selber nicht vegan bin. Aber ich denke, das ist wichtig, nicht das jetzt zu bewerben, wo Tiere drunter leiden.
Mhm.
Aber ich glaube auch, das wird dann nicht gesehen. Und weil man aber wirklich für eine Sache steht, muss man dafür alles stehen. Darum, ich finde auch, wir sollten aufhören, uns untereinander so hart zu kritisieren. Lass die Leute einfach feministischen Content machen. Es ist auch wirklich immer ein Weg, das hattest du ganz am Anfang gesagt, da wollte ich auch nochmal sagen, das stimme ich auch sehr zu, weil es ist eine Entwicklung. Also ich glaube auch nicht, dass ich im End-Pokémon-Stadium angekommen bin. Es gibt immer was man dazu lernt. Aber wenn ich zurückdenke, glaube ich, ich habe mich immer schon als Feministin definiert, weil ich auch einfach zwei beste Freundinnen seit der 5. Klasse habe, die auch ganz tolle Feministin sind. Und wir haben uns so gemeinsam entwickelt, also auch bevor wir uns so genannt haben, war das so unsere Haltung. Aber trotzdem haben wir da natürlich also dazugelernt seitdem. Also nicht in den letzten 30 Jahren war es alles unverändert.
Total.
Auch was ich so an Pick-Me-Takes schon rausgehauen habe. Also man muss absolut das lernen. Wir sind im Patriarchat, aber darum.
Das ist ja auch
so
eine durchgängige Weiterentwicklung. Also ich kann mich noch sehr erinnern, als ich irgendwie 18, 19, 20 Jahre alt war. Ich war der größte Verfechter des generischen Maskulinums, weil ich immer gesagt habe, hey, da sind doch alle Geschlechter mit gemeint und sowas alles, weil das einfach damals mein Wissensstand war. Und ich habe mich mit dem Thema gar nicht weit genug auseinandergesetzt. Und das ist ja auch ein langsames Herantasten an die einzelnen Bereiche, und ich finde, vieles ist einfach ein politisches Umdenken. Es muss ein gesellschaftliches Umdenken passieren, und ich glaube, dieses Projizieren oft auf Einzelpersonen, das ist ganz oft problematisch. Ich finde es absolut in Ordnung, wenn Menschen Fehler machen, und ich finde es toll, wenn Menschen, ich mich auch, sich das eingestehen und sich dann weiterentwickeln oder sich auch eingestehen, ich bin noch nicht an dem Punkt, aber ich entwickle eine Awareness dafür und nicht immer in diese Haltung verfallen, ich muss jetzt mich selbst dadurch aufwerten, indem ich Fehler bei der anderen Person suche.
Es ist ja wirklich einfach, es ist einfach schwierig. Ich finde, man merkt das auch daran, aber aus einem ganz anderen Blickwinkel. Aber wenn man über Gewalt gegen Frauen spricht, kommt ja immer, aber was ist denn mit Gewalt gegen Männern? Auch immer sage, nur weil ich zu dem einen Thema spreche, muss ich nicht zu allen Themen sprechen. Ihr könnt euch dazu eine Expertise aufbauen und was dazu sagen, weil es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also nur weil es beides Gewalt ist, hat das einen strukturellen Faktor. Es ist viel ausgeprägter, es endet viel öfter tödlich. Das sind verschiedene Sachen. Ich finde Gewalt gegen Männer auch total schlimm und darüber muss auch gesprochen werden, aber dazu habe ich einfach keine Expertise das können andere machen.
Und ich finde, das ist ja gerade eine tolle Einstellung, weil für sich selbst zu erkennen, in dem Bereich fehlt mir einfach Wissen, um mich adäquat zu äußern. Da sind wir ja vielen Männers schon sehr weit was voraus, leider. Weil ich habe da auch viele Themen, zum Beispiel, was ja auch sehr kontrovers diskutiert ist. Ich glaube, du hattest ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass das ein Thema ist, bei dem du zwar eine Meinung hast, aber das für dich auch verschiedene Seiten hat, ist ja auch Sexarbeit. Mir geht es da ganz genauso. Ich fühle da immer so sehr mit dem, was du sagst, weil ich sehe verschiedene Seiten davon einfach, und es fällt mir ganz schwer, da eine in Anführungszeichen finale Meinung zuzutreffen, weil es einfach ein so unfassbar komplexes Thema ist auch. Und
geht mir auch so. Also das ist echt so ein Thema, dazu habe ich auch keine abschließende Meinung. Da ändere ich die regelmäßig, je mehr ich dazu lese, desto mehr unsicher bin ich auch. Ich glaube, das ist bei vielen Themen so. Wenn man so eine ganz, ganz harte Meinung hat, dann, weil man sich auch vielleicht noch nicht alle Seiten angeguckt hat.
Mhm. Ich finde, also so mache ich das ja auch in meinen Videos. Ich provoziere ja auch gerne und ich Social Media lebt ja auch sehr davon, von der Provokation und von nochmal ein drauflegen und auch Dinge vereinfachen, um es kurz und knackig rüberbringen zu können. Aber am Ende ist die Welt ja einfach auch sehr komplex und in meinen Videos komme ich vielleicht ja auch immer sehr böse gegenüber Männern und von mir aus auch Männer hassen drüber oder sonst was. Aber ich würde mich da immer noch als sehr offene Person auch bezeichnen. Und ich glaube, das sind die allermeisten, dass wir ja ins Gespräch kommen wollen. Aber leider muss man ja oft erstmal sehr hart die Meinung vertreten und laut sein, um auf Themen hinzuweisen, um dann eine man muss sich nicht immer in der Mitte treffen. Ich habe da immer dieses Bild, wie Rechtsradikale immer weiter nach rechts rutschen und dann sagen, komm, wir treffen uns in der Mitte und dann noch weiter nach rechts.
Ja.
Wir treffen uns in der Mitte. Also, aber dass man eine gute Möglichkeit aushandelt, um die Leute langsam von Themen auch zu überzeugen. So, ja. Oder wie machst du das?
Ja, ich sehe das auch genauso. Also du hast natürlich total recht, man muss irgendwo auch provozieren auf Social Media, sonst guckt es keiner. Ja, also ich merke auch so die Videos, die ich am differenziertesten finde, also von mir selber, wo ich denke, ah ja, da hast du jetzt wirklich mal alle Seiten beleuchtet, die guckt sich kaum jemand an. Darum, ich glaube, man muss da wirklich Mittelmaß finden. Ich finde es bei dir aber jetzt auch gar nicht. Also ich habe noch kein Video gesehen, wo ich dachte, boah, das ist jetzt aber wirklich, das ist zu gemein, sondern die sind ja alle auch lustig gemacht und immer mit dem I'm here to help, das liebe ich auch. Also es ist ja schon mit der Intention auch und das merkt man auch. Also da ist ja schon ein Wunsch dahinter, ich möchte euch helfen, ich möchte, dass es besser wird. Aber es richtet sich ja schon immer an Männer. Da habe ich mich auch gefragt, was ist da so die Reaktion? Also folgen dir auch Männer, die sagen, boah, am Anfang habe ich es nicht gut gefunden, jetzt gehe ich mit?
Tatsächlich ja. Also natürlich super wenig. Ich glaube, mir folgen 8% Männer oder so, was schon mehr ist als am Anfang, lustigerweise. Und ich glaube aber, dass man gar nicht immer nur auf die Zahlen der FollowerInnen schauen darf und wie das da prozentual ist, weil der Content ja auch darüber hinaus oft ausgespielt wird. Und am Ende zählt es ja, welche Zielgruppen das Video gesehen haben. Und ich merke ja auch in Kommentaren, auch wenn ich relativ verschont bin von Hate, Klopf auf Holz, dass ich auch immer wieder Kommentare von diesen Männern bekomme. Also die bekommen den Content schon ausgespielt, weil er ja gerade in ihnen diese starken Emotionen auslöst. Ich würde mir jetzt gar nicht einbilden, dass sich jetzt Männer mein Video angucken und dann direkt sagen, ach ja, Mensch, habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube auch, es gibt da einfach teilweise sehr festgefahrene Leute, die wahrscheinlich auf diesem emotionalen Weg, dass man ihnen das logisch erklärt und erklärt, Gleichberechtigung ist wichtig, Feminismus ist wichtig. Man wird diese Menschen einfach auch nicht erreichen. Punkt, muss man akzeptieren. Und ich glaube, die erreicht man dann eher über die Konsequenzen. Also zum Beispiel jetzt die Male Loneliness Epidemic, dass Frauen, also Männer haben ja gar keinen Grund, Frauen besser zu behandeln, solange sie weiter von ihren Privilegien profitieren, solange da nichts passiert. Aber jetzt müssen ja erfahren Männer endlich mal die Konsequenzen für ihr halten. Frauen sind nicht mehr so abhängig wie früher, haben jetzt mehr die Möglichkeit, unabhängig zu sein, sich was Eigenes aufzubauen und nicht in Beziehungen zu leben. Und ich glaube leider, ich wünschte, es wäre anders, aber dass Männer vor allem dadurch umdenken, dass sie Konsequenzen für ihr Handeln erfahren. Das ist mein trauriges Fazit davon.
Ja, das glaube ich auch. Die brauchen echt Konsequenzen. Bei mir ist es auch 10% Männer immerhin.
Oh, wow.
Aber da denke ich auch, also ich meine, das sind trotzdem auch 13.000 Männer.
Ne?
Also das sind echt auch viele. Darum.
Ich frage mich immer, ob das dann Männer sind, die sowieso schon sehr für das Thema sensibilisiert sind oder auch queere Männer und sowas. Hast du da ein Gefühl für bekommen, ob dir auch Leute folgen, die sich noch nicht so mit Feminismus auseinandergesetzt haben oder so? Wie ist da dein Gefühl?
Ich habe dazu Meinungen. Also ich finde, ich freue mich über alle, die mir folgen. Seid ihr mir nicht böse, aber ich finde, es gibt verschiedene Kategorien von Männern, die mir folgen. Es gibt viele tolle Männer, die ich auch immer in den Kommentaren sehe, die Nachrichten schreiben, die viel sich damit schon auch mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Fast immer steckt da aber eine feministische Frau im Hintergrund, die da schon irgendwo hin erzogen hat. Aber diese Kategorie gibt es. Es gibt viele auch, die mir folgen und auch schreiben, dass sie wirklich am Anfang gar nichts mit meinem Content anfangen konnten, der sie auch sehr geärgert hat und dadurch aber dann doch, ne, je länger man guckt, desto mehr wird es einem wieder ausgespielt. Und die jetzt aber total mitgehen. Also die tatsächlich jetzt, irgendwann ist dann der Groschen gefallen, wo sie sagen, tatsächlich es sind hier gar nicht alle Männer gemeint, sondern die gewalttätig sind, die übergriffig sind. Und es ist ein strukturelles Problem. Die gibt's auch. Es gibt aber noch eine dritte Kategorie. Und ich glaube, das sind Männer, das ist ein kleiner Teil, aber die folgen Accounts wie unseren, um Frauen mit unseren Takes zu beeindrucken.
Fuckboy-Feministen.
Ja. Ja. Also, die gibt es 100%. Ich hatte einen Hinstellt vor einer Weile. Und der ist mir auch vorher gefolgt oder kannte zumindest meinen Content. Und ich hatte das Gefühl, der folgt solchen Accounts, um diese Tags zu übernehmen und ist irgendwie jetzt full circle bei mir wieder rausgekommen.
Das ist schon witzig.
Und das war also ich war da fast, es hat mir so eine Geschichte erzählt, wie krass Männer ja auch sein können. Das ist ja alles gar nicht so schwer, weil er war mit seinen Männerfreunden Wochenende im Urlaub und dann haben die ganze Zeit gegendert. Und dann saßen die am Ende noch alle zusammen und haben sich darüber unterhalten, wie toll das ist, dass sie alle die ganze Zeit gegendert haben. Obwohl die Partnerin gar nicht dabei waren.
Krass.
Und ich dachte, wow, also nicht nur, dass
das ist wild,
dass ihr diese Unterhaltung geführt habt, aber dass du mir das jetzt auch gerade erzählst.
Total.
Ich bin fassungslos. Also,
das ist so krass. Ich habe lustigerweise in meinem Buch habe ich ein Kapitel über Fuckboy-Feministen geschrieben und auch eine richtig Story erzählt, die ich mal erlebt habe mit einer Freundin. Ist schon ein bisschen her, aber wir sind immer zusammen in eine queere Bar zum Feiern gegangen, in so eine Disco, ein Club. Und wir haben da immer viel getanzt und so und ich war dann mal auf Toilette und als ich dann irgendwann später zurückkam, habe ich meine Freundin knutschend auf der Tanzfläche gesehen. Und ich war so, okay, gut, bisexuelle Menschen existieren auch, wird sie da irgendwie jemanden gefunden haben. Aber ich habe mich hinterher mit dem Typen unterhalten und der hat mir erzählt, das war ein klassischer Heteromann, der alleine bewusst in Gay-Clubs gegangen ist, weil er wusste, dass Frauen das mehr als einen Safe-Space wahrnehmen und da Frauen leichter aufzureißen sind, weil Gay Clubs sind ja auch, du als Frau, meine Freundin sind immer super gerne mit mir gegangen, weil du wirst ja mit Komplimenten überhäuft, wie großartig und wundervoll du bist. Und du bist da einfach, glaube ich, entspannter, kann ich nicht sagen, kannst du dann natürlich gleich einordnen, als Frau, weil du dich sicherer fühlst, weil du davon ausgehst, dass keine Hetero-Männer einfach da sind. Und wenn sich dann aber so jemand in so einen queeren Safe Space reinsneakt, um sich da als total offen und tolerant, aber um dann nur dieses klassische Ziel, ich will eine Frau abschleppen, das ist doch einfach komplett krass, oder?
Bösartig. Das ja, finde ich echt auch bösartig. Also wirklich sich auch bewusst zu sein, ich dringe hier gerade in Safe Space ein und nutze das aus, das ist ja wirklich Manipulation. Also
absolut.
Finde ich richtig, richtig schlimm. Also ich habe auch ganz lange in Bars gearbeitet und gekellnert und ich habe auch immer bei deinem Club in Köln, war dann immer einmal im Monat Gay Party, aber vor allem schwule Männer waren da. Und wir haben das geliebt, weil es war wirklich, es gab den ganzen Abend Komplimente, es gab Trinkgeld. Man hat auch mit allen irgendwie einen Shot getrunken, weil ich auch diese Komplimente nie als übergriffig wahrgenommen habe. Also ich meine, ich war eine 20-jährige Kellnerin, also ich war da wirklich tagtäglich Sexismus ausgesetzt und wir haben Leute auf den Hintern gehauen, um zu bestellen und so. Und wenn man weiß, hier an dem Abend ist das nicht. Natürlich, also wenn ein Heteromann kommen würde an die Bar und sagen würde, oh, tolles T-Shirt, würde ich sagen, verpiss dich.
Ja.
Aber wenn das ein schwuler Mann ist, denkt man, ja, hier schön, dich kennenzulernen, danke. Danke. Ja. Weil die gehen dann ja auch wieder. Das Problem ist ja, wenn man einmal nett ist,
ja,
zu Heteromann wird man den nicht mehr wieder los.
Ja.
Und die verstehen ja auch nicht, dass man einfach in der Serviceindustrie arbeitet und nett sein muss.
Und hinter dem Kompliment steckt einfach nichts. Es steckt nicht die Absicht, dich ins Bett zu bekommen oder sonst was, sondern es ist einfach wirklich ein nett gemeintes Kompliment dann für dich in dem Fall. Ne? Also,
ja, also das finde ich richtig bösartig, dass man sagt, boah, das nutze ich aus, da gehe ich hin, weil absolut. Da sind die
aber ich finde das Thema, das ist allgemein ist einer meiner Lieblingsthemen, für das ich mich auch jetzt super auch für meinen Kanal, aber auch für mein Buch und so auseinandergesetzt habe. Und da würde mich auch deine Meinung sehr zu interessieren. Ich habe auch mit meiner besten Freundin Rike sehr lange darüber gesprochen, weil es ist sehr klischeehaft. Also ich bediene ja auch schon sehr das Klischee dieses schwulen besten Freunds und mir ist auch sehr bewusst, dass das ein nicht in der kompletten Gay-Szene sehr gern gesehenes Klischee ist. Aber es steckt ja ein wahrer Kern dahinter, dass es eine ganz besondere Verbindung zwischen heterosexuellen Frauen und schwulen Männern einfach gibt. Und ich finde das so interessant, weil aus meiner Sicht gesprochen, für mich waren Frauen einfach immer die größten Supporter in meinem Leben. Also ich wurde in meiner ganzen Schulzeit von Männern so heftig fertig gemacht. Also ich wurde aus den Umkleidekabinen geschmissen, weil die gesagt haben, dich Schwuchtel, wenn wir nicht da haben, geh zu den Frauen rüber. Ich wurde bespuckt, geschlagen, mit Stöckern beworfen, meine Hausaufgaben wurden zerrissen und sonst was. War wirklich alles die Hölle. Und die einzigen, die wirklich da immer an meiner Seite waren, waren Frauen, die sich da schützend auch vor mich gestellt haben und supportet haben. Und ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, dass die größten Gay-Icons, die großen Pop-Diven, das sind alles Frauen. Nenn mir ein heteromännliches Gay-Icon. Also da müsste man zumindest sehr lange drüber nachdenken. Frauen kann ich dir 5 Millionen direkt aus dem Ärmel irgendwie aufzählen. Und deswegen ist es ja so eine richtig krasse, ja fast schon Vergötterung, die schwule Männer auch Frauen entgegenbringen. Ich will gar nicht sagen, es gibt auf jeden Fall auch Sexismus in queeren Kreisen, auch von schwulen Männern, auch untereinander. Das merkt man ja, dass es gibt ja Top und Bottom, also die eher dann die Stecher und die etwas weiblicheren Männer dann. Und da merkt man ja auch den Sexismus in schwulen Kreisen, 100%ig. Aber es gibt trotzdem eine große Verehrung für Frauen. Und rückwirkend ist es ja auch, weil, also da habe ich mit meiner wundervollen Freundin Rike drüber gesprochen, da interessiert mich jetzt auch deine Meinung total zu, weil sie sagt immer, das, was sie so besonders an dieser Freundschaft macht, ist eigentlich einmal das, was du gerade auch gesagt hast, dass man nie Angst davor hat, dass irgendeine Intention dahinter steckt, dass ein Kompliment, wie das gemeint ist, oder dass man Sorge haben muss, übergriffig, betatscht oder sonst was zu werden. Aber, und das ist genauso traurig wie schockierend. Es ist ja leider durch das Patriarchat auch, dass Frauenfreundschaften oft negativ besetzt sind. Dieses klassische, es kann nur eine geben. Und Rike hat mir da zum Beispiel gesagt, dass sie als Frau es gar nicht verhindern kann, sich mit anderen Frauen zu vergleichen, wie gut die aussehen, was die geleistet haben und sowas. Und das in Frauenfreundschaften nochmal leider, zu 100% leider, dieser unausgesprochene Druck trotzdem irgendwie da ist. Und das hätte sie in der Freundschaft mit mir nicht, weil ich in einer anderen Kategorie bin. Also nicht besser, schlechter oder sonst was, sondern einfach in einer anderen Kategorie. Selbst wenn ich sonst was an mir machen lasse, selbst wenn ich sonst wie aussehe, vergleicht sie sich nicht mit mir, weil ich da ganz anders bin. Und das wäre nochmal so ein zusätzlicher Aspekt, wodurch diese Freundschaft zwischen heterosexuellen Frauen und schwulen Männern einfach so ein ganz besonderer Safe Space ist. Ging dir das auch so? Hattest du solche Erfahrungen auch schon mal irgendwie?
Ja, finde ich auch richtig spannend, weil das ist eine der Fragen, die ich vorbereitet habe. Kommen hier, ja, die sind so im Gespräch und arbeiten irgendwie alle Fragen ab. Nee, ich meine, es ist perfekt. Ich finde es viel schöner, wenn es so ein natürliches Gespräch ist. Aber ich finde es spannend, weil ich mir in der Vorbereitung auf heute genau diese Frage gestellt habe. Weil es ist ja auch im Titel deines Buches. Und ich finde auch, das ist so richtig historisch gewachsen, diese Freundschaft zwischen Frauen und schwulen Männern. Die hat eine Historie und ich finde die auch super wichtig. Also mein Freundeskreis ist generell sehr queer und ich habe auch einen schwulen besten Freund. und mir ist das tatsächlich auch total wichtig. Ich sehe das total, was du sagst. Wir haben auch dieses Gespräch schon geführt. Also ich finde, es ist tatsächlich ja auch so, Frauen waren immer da für queere Menschen und tatsächlich auch nicht alle Frauen und auch das kann man nicht so pauschalisieren, aber im Großen und Ganzen sind es eher Frauen an der Seite von nicht nur schwulen Männern, sondern generell queeren Personen. Und ich finde auch, dass da halt, also da kommt so eine Leichtigkeit mit, weil tatsächlich, also Männer als Auslöser von Gewalt zu sehen, das ist ja was, nicht nur was Feministisches, sondern was uns seit wir klein sind beigebracht wird. Pass auf, dass du zu keinem fremden Mann ins Auto steigst. Sag keinem deinen Namen. Uns wird Tränengas gekauft, wenn wir ganz jung sind. Also alle tun ja immer so, als würde man als Feministin so übertreiben, wenn man sagt, Männer sind oft gewalttätig. Aber wenn dann was passiert, dann heißt es mal, ja, aber sie sind halt so, das hätte man wissen müssen. Also dieses Ding, also ich habe so einen TikTok vor ein paar Tagen gesehen, da hat so ein Mann, wurde gestitcht und der Mann hat gesagt, ja, aber na, uns wird von klein auf beigebracht, wie man Frauen behandeln soll und Frauen nicht. Und dann hat eine Frau das gestitcht und gesagt, uns wird von klein auf beigebracht, uns vor euch zu verteidigen. Und das dachte ich, ja, das ist so wahr. Und dann ist es natürlich total erfrischend, queere Männer kennenzulernen, wo das Ganze aufgebrochen wird, wo man wirklich sieht, da ist keine Gefahr. Also das Problem der Gewalt liegt tatsächlich nicht in dem Geschlecht, sondern in der patriarchalen Erziehung und in der patriarchalen Selbstwahrnehmung. Darum finde ich das total befreiend. Aber diesen Druck unter Frauen, ich kenne das auch, aber nicht in meinem engsten Freundeskreis. Das muss ich sagen. Also ich habe ganz tolle Frauenfreundschaften.
Das
und
ist sehr reflektiert dann ja auch schon der Freundeskreis, ne?
Ja, also das, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Also, dass man sich immer gegenseitig hochhält und wirklich eine meiner besten Freundinnen, wenn man sich auf Partys vorstellt, das weiß ich auch, es ist schon länger her, aber dass ich dann gesagt habe, ja, ich bin da im Ministerium und dann sagt sie, nee, also Alina ist da im Leitungsbereich und ist jetzt auch nach Berlin gezogen und ne, also die dann eher noch mal eine Schippe drauflegen. Und das finde ich schon sehr, sehr schön, dass das so ist. Also da bin ich auch sehr dankbar für, weil ich weiß, das ist nicht selbstverständlich. Also es gibt
genau
viele Freundeskreise,
so sollte
wo das wirklich anders ist.
Absolut. Ja. Und ich glaube, also das ist, ich sage mal witzig, ist natürlich nicht witzig, aber du weißt, was ich meine, dass eigentlich das Patriarchat erst diese besondere Beziehung zwischen Schwulen und Frauen ja so geschaffen hat, durch die ganzen Regeln, die da entstanden sind. Und das wollte ich dich auch noch unbedingt fragen, weil das hat mir meine gute Freundin Rieke nämlich auch so gesagt. Das Patriarchat bringt Frauen ja bei, sich durch den männlichen Blick zu definieren. Also viel von deinem Gefühl, wie wertig bin ich, hängt ja davon ab, wie andere oder wie Männer dich im Allgemeinen sehen. Und das fand ich einen super interessanten Punkt, als sie zu mir meinte, du als, ich sag jetzt mal biologischer Mann, hast ja auch diesen männlichen Blick, aber ohne dass ich Angst davor haben muss, von dir abgewertet zu werden. Also die Wertschätzung in deinem Blick hängt nicht davon ab, ob ich jetzt 10 Kilo mehr oder weniger wiege, ob ich mir die Haare gemacht habe, ob ich mich aufgestylt habe, wie ich mich präsentiere oder sonst was. Die Wertschätzung, die ich immer eingetrichtert bekomme durch den männlichen Blick, die ist von dir da und sie ist befreit von optischen Reizen und sowas. Und natürlich ist das auch eine Problematik und es ist so toll, ich finde es immer so schön von Leuten zu hören wie dir, die dann sagen, wir haben es geschafft in unserem Freundinnenkreis das aufzubrechen und uns da so gegenseitig zu supporten. Aber viele Leute sind ja dann auch noch nicht so weit und ich glaube, das ist ja auch ein ständiges Weiter an sich arbeiten. Also unsere ganze Welt, ich sage immer, es ist der Männersvirus. Also das ist ja nicht so, du wirst einmal dagegen geimpft und dann bist du immun, der klebt ja überall. Also jede Oberfläche, jede Werbung, alles auf Social Media ist dieser Männersvirus, ja. Und es ist ja ein ständiges Behandeln der Symptome und dass man sich da immer zurückholt, während die Welt hoffentlich sich langsam zum Besseren verwandelt.
Ja, ich glaube, das ist echt ein Riesenthema und es kommt ja auch mit viel Opfern, die man bringen muss. Na, also mein Freundeskreis sieht deshalb so aus, weil ich auch viele Freundschaften gekündigt habe, weil man sich immer wieder was Neues aufbauen musste. Also ich hatte auch hab nach der 10. Klasse nochmal die Schule gewechselt und alle, die ich da in der Oberstufe kennengelernt habe, ich wirklich mit dem Abi den Kontakt zu allen abgebrochen, weil das waren so Freundinnenkreise, wo sobald eine den Raum verlassen hat, wurde über die gelästert.
Krass.
Also es wurde sich immer gegenseitig schlecht gemacht und da habe ich sofort den Kontakt abgebrochen danach. Und das ist natürlich, ich habe jetzt letztens die nochmal alle mir angeguckt, obwohl das jetzt so lange her ist. Ich habe 2010 Abi gemacht und jetzt vor ein paar Tagen nochmal geguckt und dachte, krass, ihr hängt alle noch miteinander ab und ihr wart nie nett zueinander. Also so wie ihr übereinander gesprochen habt, würde ich über meine schlimmsten Feinde nicht sprechen. Und ich glaube, wenn man sowas aber für sich akzeptiert, dann baut man sich auch mehr solcher Freundeskreise auf. Also dann kommen auch noch mehr solcher Leute rein im Erwachsenenleben, weil man denkt, ja klar, redet die schlecht über alle, dann ist es halt so. Das finde ich schon schwierig, dass es immer wieder so dazugehört, wie man so miteinander spricht. Ich finde auch, man merkt da dann auch in den Freundinnenkreisen, auch was die so von Männern akzeptieren, gehört dann auch dazu. Weil wenn du das aus deinen Freundschaften nicht gewohnt bist, also ich sage immer auch über meine Freundinnen, das sind so die Menschen, zu denen ich so richtig aufsehe. Ich bewundere die so richtig. Ich schätze deren Meinung total. Mir ist es total wichtig zu wissen, wie sehen die Themen. Aus unseren Gesprächen entwickeln sich neue Gedanken. Also ich finde alles an denen toll und beeindruckend. Mhm. Und das erwarte ich auch von Männern. Und ich merke, die Latte ist dann natürlich eine ganz andere. Und ich finde, man erlebt das gerade auf TikTok total. Ich frage mich, ob du auch in diesem Algorithmus bist von so Frauen, die so Videos über ihre Männer machen. Und dann sind das so die schlimmsten Sachen. Also gar nicht mal so... übertrieben schlimm. Also eine Frau geht zum Beispiel gerade total viral, weil sie gesagt hat, zu Weihnachten hat ihr Mann eine PlayStation 5 geschenkt und er hat ihr eine Butterdose geschenkt, obwohl sie sich irgendwie so ein Tennisarmband gewünscht hat.
Krass.
Und jetzt bestraft sie ihn mit 5 Tagen Schweigen. Und die Kommentare darunter sind halt alle, ja, verlass den.
Ja, absolut.
Du musst den verlassen. Ja. Und aber dann kommt immer darauf dann wieder so ein Statement-Video. Sagt, ja, aber der ist ja echt ganz anders und bla bla bla. Oder die Frau, die so viral gegangen ist, weil sie ihren Mann gebeten hat, ihr das Lunch-Mittagessen einzupacken. Und dann hat er ihr Hundefutter eingepackt als Joke. Und so ganz altes, sie so Essen von, ja, ja. Also aber mit so einem Zettel drauf, 'cause you're my dog. PS, bitte bring das wieder mit, weil die Hunde haben nichts mehr zu essen.
Krass.
Ganz schlimm. Das ist richtig schlimm.
Richtig
und dann
heftig.
Verteidigen die diese Männer. Und es ist aber mittlerweile, glaube ich, die kriegen jetzt halt zurückgespiegelt, weil ich glaube, in dem Freundeskreis waren immer nur Leute, die gesagt haben, ahaha, ja, Männer, so sind die halt. Mhm. Und jetzt auf einmal bist du in dieser TikTok-Welt, wo alle sagen, du musst den verlassen.
Mhm.
Du kannst mit so einem Mann nicht bleiben. Und ich glaube, das eröffnet so eine völlig neue Dimension. Und für mich ist wirklich da der ausschlaggebende Punkt der Freundinnenkreis. Ich glaube, die hatten immer nur Freundinnen drumherum, die gesagt haben, ja, haha, mein Mann weiß auch nicht, wie man sich den Hintern abwischt, so sind sie halt.
Total. Also zwei Gedanken dazu. Einmal zu den Männern an sich und diesem Rechtfertigen. Das ist mir auch total oft, ist jetzt ein bisschen zur Seite gezogen, das Thema, aber aufgefallen mit diesem Rechtfertigen. Ich habe das Gefühl, das ist nur meine Theorie, aber wenn Frauen sich so rechtfertigen, dann hat es schon, also vielleicht noch nicht komplett Klick gemacht, aber es hat ein Umdenken stattgefunden, weil ich finde, wenn du in die Haltung gehst, etwas zu verteidigen müssen, dann weißt du, dass etwas nicht richtig läuft. Ich merke das auch ganz oft bei meinen Videos, wenn ich was thematisiere und ich habe dann Kommentare von Frauen, die schreiben, ah, zum Glück ist mein Mann ja ganz anders. Und dann denke ich mir immer, also die Frauen schreiben die Kommentare ja nicht für mich. Es geht ja, es entsteht ja aus einer intrinsischen Motivation, sich rechtfertigen zu müssen oder sich selber sagen zu müssen, mein Mann ist nicht so. Und ich glaube wirklich, dass dann der erste Schritt schon stattgefunden hat und dann kommt man noch in diese Rechtfertigung und es macht dann immer weiter Klick, bis es irgendwann richtig Klick macht so und dann merkst du, okay, nee, das stimmt schon alles, was sie sagen und es macht keinen Sinn und ich muss mich trennen. Also das glaube ich. Und reverse zu den Freundinnen, ich finde das so erstens wholesome, was du erzählst und richtig toll. Und ich glaube, es ist auch so wichtig, wie man sich seinen Freundinnenkreis selbst zusammenstellt, weil man sagt ja, die 5 Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, das ist ja ein gegenseitiges Inspirieren und sich weiterentwickeln. Und du kannst ja gar nicht verhindern, dass wenn die Menschen, die vor allem um dich rum sind, toxisch sind, dass du diese Verhaltensweisen irgendwann selbst annimmst. Ich habe das gemerkt in meinem letzten Job. Da lief auch sehr, sehr viel falsch und sehr klassisches dieses Informationen horten und keiner sagt irgendwem was und alles nur so unter der Hand. Und also ich habe ja dann extra gekündigt, weil ich gesagt habe, ich will das nicht mehr, weil du kannst nicht verhindern, wenn du von solchen Menschen umgeben bist, dass du irgendwann selbst so wirst. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass man, wie du das so toll erzählt hast, Leute um sich hat, die das nicht sind. Und ich denke mir auch immer, wenn ich ständig über meine Freundinnen lästern würde, also dann wäre ich ja auch die ganze Zeit, dann würde ich ja auch davon ausgehen, dass die genau das Gleiche auch über mich machen. Weil also es wäre ja total naiv zu denken, dass das nicht auch andersrum passiert. Und das ist doch keine gute Freundschaft. Und ich finde allein so dieses davon ausgehen, also meine Freundin, wirklich, selbst wenn ich nicht zu 100% mit einem Verhalten von denen zufrieden wäre, oder was heißt zufrieden, nicht einverstanden wäre oder Sachen anders sehe, und es würde in eine Diskussion mit einem anderen oder ich würde mit irgendwem darüber sprechen, ich würde mich immer, egal was, komplett schützend vor die stellen und jeden Kampf kämpfen und alles andere kann ich dann mit denen, kann man irgendwelche Diskussionen machen oder so. Aber also das finde ich in Freundschaften so wichtig, dass man immer weiß, dass man sich auf die anderen Personen verlassen kann. Dass ich weiß, die würden mir niemals ein Messer in den Rücken hauen und egal wer die auf mich anspricht und egal wer über mich bei denen lästert, der kriegt sowas von einer verbale Klatsche von denen, das können die sich gar nicht vorstellen, das machen die genau einmal und andersrum wäre es ganz genauso. Und solche Leute muss man sich suchen und genau wie du es gesagt hast, wenn Leute irgendwie lästern oder so, dann muss man sie echt gehen lassen und da muss man auch nicht sagen, das ist ja auch oft, dass Leute dann so, aber wir sind jetzt schon seit der Grundschule befreundet oder so. Mhm. Ja, manche Freundschaften sind einfach bestimmt nur einen Teil deines Weges mit dir zu gehen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich finde immer, das finde ich auch bei Beziehungen so schade, dass Leute dann immer in problematischen Beziehungen sind und sagen, ja, aber wir sind ja jetzt schon 10 Jahre zusammen oder so und auch dann davon sprechen, wenn eine Beziehung zu Ende geht, dass sie gescheitert ist. Das alleine finde ich immer schon so traurig, weil ich immer sage, okay, aber vielleicht war diese Beziehung für den Zeitraum, weil ihr seid ja aus einem Grund zusammengekommen. Für da wart ihr vielleicht genau richtig für euch und das gilt ja auch für Freundschaften. Aber warum muss denn alles immer dafür bestimmt sein, bis zum Rest des Lebens zu gehen? Warum kann man nicht einfach sagen, das hatte seine Zeit, wir hatten tolle Momente, hinterher ist es dann auseinandergegangen und das ist in Ordnung, so finde ich immer.
Sehe ich auch ganz genau so. Ich finde auch was du gesagt hast, dass man auch nicht immer einer Meinung sein muss. Ich finde, das macht auch eine gute Freundschaft aus, dass man auch unterschiedliche Meinungen haben kann und auch, dass man auch mal das Verhalten von einer anderen Person nicht gut findet. Ich finde, es gehört auch dazu, dass man das sagen kann. Also für mich sind eher die Freundschaften, wo ich schon weiß, ach, das möchte ich jetzt gar nicht mehr ansprechen, die, wo man weiß, das bringt jetzt auch nichts, weil ich möchte das sagen können und andersrum auch. Also zu mir hat auch schon mal eine Freundin gesagt, Alina, du hast da in der Situation dein Gesicht verloren. Das ging gar nicht, wie du dich verhalten hast. Das brauche ich auch. Also wenn man nur, und ich finde, das merkt man auch bei Leuten, wenn die nur Ja-Sager um sich herum haben, das merkt man auch. Also man braucht auch Leute, die einmal sagen, das ging jetzt nicht, da musst du echt noch mal ein bisschen mit dir arbeiten.
Total.
Weil sonst kommt man da nirgendwo hin. Ich habe mich aber auch gerade noch mal gefragt, weil dieses besondere Freundschaftsverhältnis zwischen Frauen und queeren Männern, was würdest du sagen, gibt es so an Tipps für heterosexuelle Männer, die sie daraus lernen können, also auch um Freundschaft mit Frauen zu haben, gibt es da Dinge, die sie lernen können von queeren Männern?
Also ich glaube, das Problem, in Anführungszeichen, was heterosexuelle Männer haben, ist, dass sie Frauen ja kaum anders als durch diese Brille des Begehrens sehen können. Ist eine Frau mir nützlich und finde ich sie irgendwie sexuell attraktiv? Und das ist ja dieser klassische Mythos von der Friendzone, dass Männer sagen, okay, entweder will ich die Frau in einer Beziehung haben und sie gehört mir, dieses krass Besitzergreifende. Und wenn man sagt, okay, lass uns befreundet sein, dann ist es ja eine komplette Abwertung. Dann ist es ja, also die Freundschaft mit einer Frau, das das ist ja nichts Wertvolles, solange ich die nicht flachlegen kann und mein sexuelles Bedürfnis da befriedige, was natürlich ein totales Männlichkeitsproblem ist. Also weil Männer sich einfach so sehr darüber definieren und hat ja auch mit Objektifizierung von Frauen dann zu tun. Und das haben wir queeren Männer ja nicht. Also wir gehen ja, ich weiß ja gerade das zu schätzen, dass eine Freundschaft ja oft so viel intimer ist, als viele Partnerschaften sind, weil du dich da ja wirklich öffnest. Du sprichst über Themen, die dich umtreiben, die du jetzt mit Partnerin, Partner überhaupt gar nicht besprechen würdest, weil es oft irgendwie zu intim für dich ist, besprichst du mit deinen FreundInnen. Und wenn Männer es schaffen würden, Frauen da nicht durch diese sexuelle und objektifizierende Brille zu sehen und zu erkennen, dass die Freundschaft von Frauen etwas ist, was so wertvoll ist, so inspirierend ist, die Gespräche, sich auf diese Sicht der Dinge einzulassen, dass auch von anderen Erfahrungen dazu profitieren. Also ich würde behaupten, ich habe durch nichts in meinem Leben so sehr profitiert, als durch die vielen Gespräche und anderen Sichtweisen und Erfahrungen, die ich in Gesprächen mit Frauen dazugelernt habe. Und das ist so, so, so viel mehr wert, als einmal seine Lörres irgendwo zu versenken und zu denken, yo, check auf meiner Liste, ich habe eine weitere Kerbe. Und da kann ich jetzt sagen, die hatte ich auch. Ja, wow, Applaus für dich. Also, ja. Aber das ist ja das große Problem von Männern, dass sie Frauen einfach immer abwerten, immer weniger wert sehen, als sie für sie ist. Also ich meine, Männerfreundschaft, das ist ja ein eigenes Thema für sich. Ja, ich habe auch ein Kapitel im Buch darüber geschrieben und da habe ich gesagt, ich habe immer Angst, dass ich zu sehr in Klischees verfalle, wenn ich über Männerfreundschaften läster, weil ich immer sage, ey, dieses Oberflächliche, wir müssen irgendwelche Aktivitäten machen, wie Fußball gucken, grillen, das Auto reparieren oder sonst was, damit dieses Schweigen, was die ganze Zeit passiert, oder wir unterhalten uns über die Aktivität, damit diese Stille nicht so krass auffällt. Aber also immer, wenn ich die Chance oder das Unglück hatte, in einer Situation mit vielen Heteromännern zu sein, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das ist der absolute Horror, diese Situation hier. Ich fand es so unangenehm und schrecklich und beklemmend und das ist ja so schrecklich. Und da denke ich mir immer, also ihr verpasst so viel durch euer ganzes Männlichkeitsgehabe und dass ihr euch nicht auf die Emotionen einlässt, dass ihr nicht euren Blick öffnet mal für das Weltbild eines anderen oder einer anderen. Und also ich kann fast, wenn sie nicht so privilegiert werden, kann man Männer für ihr komplettes emotional verkümmert sein wirklich nur bedauern, denke ich mir immer.
Denke ich auch. Das tut mir auch richtig leid und das ist aber auch das, was ja oft von so Incels angeführt wird. Ne? Ja, keiner kümmert sich um unsere emotionale Gesundheit. Ja, ihr ja auch nicht. Also,
richtig.
Wenn ihr das machen würdet, wir wären da. Ich finde, das ist auch bei Männern eine absolute Green Flag, wenn die Frauen Freundschaften haben.
Mhm.
Weil Männer, die nur nett zu Frauen sind, mit denen sie was haben wollen, sind einfach keine guten Männer. Ich finde, es ist immer ganz, ganz wichtig, sich anzugucken, wie behandeln die andere Frauen, fühlen sich andere Frauen sicher in ihrer Gegenwart. Also darum kann ich auch nicht verstehen, warum man mit Männern befreundet ist, wo man sagt, ja, die sind halt doof zu Frauen oder die sind Fuckboys oder keine Ahnung, die behandeln Frauen schlecht. Weil so sehen die Frauen. Das
Absolut.
Ist das Bild, was sie von Frauen haben. Und nur weil sie zu dir jetzt nett sind, dann weil da auch eine andere Intention dahinter steckt. Aber man sollte sich immer angucken, wie behandeln die auch andere.
100%. Absolut.
Ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Aber ich freue mich auch schon sehr über dein Buch, je mehr du davon erzählst. Ich habe mich vorher schon gefreut. Es kommt auch jetzt am 18. März schon raus. Ne?
Und ich bin so aufgeregt, weil man ja wirklich Herz und Seele in ein Buch reinschreibt und so viel Arbeit. Und also ich habe dann immer jetzt total Angst, dass dann die Leute sagen, nein, es gefällt mir nicht, obwohl ich es selber total gut finde eigentlich. Aber wenn dann die ersten Reviews kommen, bin ich richtig gespannt. Aber ich glaube, die
Ach,
Leute
das
werden es gut
finden. Bestimmt toll. Ich freue mich schon sehr. Ihr könnt es auch jetzt schon vorbestellen. Und ich liebe Vorbestellen auch, weil es ist wie so ein Geschenk an sich selber. Also erstens ist das für die AutorInnen wichtig, weil alle wollen auf die Spiegel-Bestsellerliste. Jetzt hat man so viel Arbeit da reingesteckt. Und darum ist natürlich am besten, wenn das direkt dann alles in der ersten Woche kommt. Darum ist Vorbestellen wichtig. Ich für mich persönlich bestelle deshalb gerne vor, weil ich mache das und dann habe ich es vergessen, dass ich es vorgestellt habe und vor allem, wann das Erscheinungsdatum ist. Und dann hat man es einfach in seinem Briefkasten.
Voll.
Und freut sich darüber. Das habe ich letztens auch bei Vika in der Story gesehen, Wikikit, falls ihr folgt, die hat auch so gepostet, boah, wer hat mir dieses tolle Buch geschenkt? Das passt perfekt zu mir, steht überhaupt kein Absender drauf. Ich freue mich so krass darüber. Und dann so zwei Storys später war, ich mir selber, ich habe das vorbestellt und vergessen.
Fühle ich total, so geht's mir auch.
Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe euch den Link auch in die Shownotes gepackt. Ich habe auch deine Accounts alle verlinkt. Ihr solltet unbedingt folgen. Also wer dich nicht eh schon kennt, sollte das unbedingt tun.
Vielen, vielen Dank.
Es geht auch sehr bald wieder los mit Monday Talks, der Veranstaltung. Ursprünglich war ja alles eine feministische Talkshow. Da kommt es jetzt wieder hin zurück. Und vielleicht seht ihr Mike da auch nochmal. Auch vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat so krass Spaß gemacht.
Es war so toll. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war auch super inspirierend für mich. Und es war wirklich, also ich finde, dein Podcast macht auch seinem Namen alle Ehre. Es fühlt sich einfach an wie ein Gespräch unter FreundInnen mit dir hier. Also richtig toll.
Ah, vielen Dank. Für mich auch. Also ich habe ganz viele Fragen vorbereitet. Aber ich habe nicht einmal reingeguckt, weil sich alles so im Gespräch ergeben hat. Und ich finde, so soll es auch sein. Es soll auch ein Gespräch sein.
Und wir könnten noch stundenlang weiterquatschen. Das machen wir dann auf der Bühne. Ja.
Das machen wir. Ach, ich freue mich. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Gebt dem Podcast 5 Sterne, wenn es euch gefällt. Erzählt alle euren FreundInnen davon. Es ist super wichtig. Und abonniert, aktiviert die Glocke. Macht alles, was man so macht mit einem Podcast. Vielen Dank.
Danke dir.
Und bis nächste Woche. Tschüss.